sind Mr. Bronze,
Geraint
und Oscar. Direkt live vom 38C3. Alle Vorträge vom Kongress werden zwischen Deutsch und Englisch übersetzt und die meisten auch in eine weitere Sprache. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, bevorzugt unter dem Hashtag C3Lingo auf Mastodon. Vielen lieben Dank. Und damit bitte eine Runde Applaus für Simon und Jasper. Beide schreiben gerne C und Rust und Reverse Engineering. Hallo, heute werden wir über das Befreien von Wi-Fi auf dem ESP32 reden. Das ist, wer wir sind. Ich bin Jasper aus Belgien. Ich arbeite in eingebetteter Engineering und Sicherheitsforschung. Ich bin Simon und bin auch Reverse Engineer und Rust-Entwickler. Ich arbeite viel mit WLAN und solchen Sachen und falls ihr weitere Fragen habt, ist hier noch meine Decknummer. Man kann uns auch auf der Webseite, die unten auf den Folien ist, erreichen. So, die nächste Frage ist, warum wollen wir das jetzt hier reverse engineeren? Wir wollen dem Hacker-Ethos folgen, wir wollen Hardware dazu bringen, Dinge zu tun, die es eigentlich nicht tun soll. Und die Hardware auf dem ESP32 scheint sehr flexibel zu sein und es gibt eine Menge Use Cases, die möglich sind, aber nicht von der normalen, von dem normalen Software Development Kit erfüllt werden. Zum Beispiel kann die Mesh-Netzwerken, aber das ist nicht so richtig kompatibel mit anderen Mesh-Netzwerken und kann nur so eine Baumtopologie abbilden. Also können wir nicht so richtig 802.11s Mesh-Netzwerken damit abbilden. Außerdem Apple Wireless Direct Link, AWDL. Da kam letztens jemand in den Chat und hat uns gesagt, dass da jemand daran arbeitet, noch das Nintendo DSi PictoChat zu reverse-engineeren, was auch ziemlich lustig ist. Und der versucht das auch mit dem ESP32. Und das andere ist natürlich die Sicherheitsinspektion. Ne? Also, dass man so ein WLAN-Stack hat eine große Angriffsoberfläche und dieser Binärblob ist nicht wirklich einsehbar. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, was man machen kann. Und das Letzte ist, dass man das WLAN gerne mit anderen Betriebssystemen oder anderen Echtzeitbetriebssystemen benutzen möchte, als die, mit denen die ESP32-SDK kommt. Das gibt uns einfach mehr Flexibilität. Gut, und dann reden wir ein bisschen was über den ESP32 selbst. Der kostet sehr wenig, wird von Espressif gemacht. In 2016 kam er auf den Markt. Ist eigentlich eine Reihe von Mikrocontrollern mit verschiedenen Specs. Da gibt es verschiedene Suffixe, die nach dem ESP32 kommen. Also so ähnlich wie das STM32-Ökosystem, da gibt es nicht nur einen, sondern ganz viele verschiedene. Und also gibt es zum Beispiel eine RISC-V-Variante, die auch 5 GHz WLAN kann. Das ist der ESP32C5. Und es gibt aber auch eine ESP32-Variante ohne Suffix. Das ist der erste, der veröffentlicht wurde und das ist der, über den wir heute reden. Also wir reden wirklich nur über diese eine spezifische Variante. Die WLAN-Hardware von den anderen ist ziemlich ähnlich, aber wir unterstützen sie noch nicht. Und die sind sehr beliebt unter Leuten, unter Bastlern und Hackern und Ingenieuren, wegen ihrer geringen Kosten, aber auch wegen der extrem hochqualitativen SDK und vielen Beispielen. Die ganze SDK ist Open Source, außer die WLAN- und Bluetooth-Blobs. Das heißt, da kann man echt ganz gut mitarbeiten. So, nochmal kurz eine Übersicht, was ist WLAN? WLAN ist, also Wi-Fi ist ein Marketingbegriff für WLAN, so definiert wie ein IEEE 802.11 Standard. Das ist so bekannt, dass eigentlich jeder hier ein Gerät hat, das man benutzen kann. Die Topologie ist relativ ähnlich zu Ethernet, das ist eigentlich die gleiche Familie von Standards, die IEEE 802 Standards. Und benutzt auch so eine Art Frames, aber definiert sich hier über Layer 1 und 2 und benutzt nicht Kabel, sondern benutzt Funkwellen und somit quasi ein geteiltes Medium. Es benutzt auch Frames wie Ethernet und sind also Pakete, die zwischen verschiedenen Geräten übertragen werden, in diesem Fall über die Funkstrecke. Auf dem ESP32 funktioniert das so. Da gibt es hier so ein kleines Diagramm, was ich gemacht habe. Das ist im Grunde die Hardware des ESP32. Und auf der linken Seite hat man die Antenne, die ist an dem RF-Frontend dran Und da passieren all die Hochfrequenzsignale und verarbeitet die Digitalsignale aus dem Baseband in die Analogsignale für die Antenne. Und da haben wir hier diese Basebands, dann haben wir das 802.11 Baseband und das Bluetooth Baseband. Die generieren das modulierte Signal auf eine digitale Art und geben auch den Zugriff auf die Medien, also behandelt den niedrigsten Layer des Protokolls, also die ganzen super zeitkritischen Aspekte von dem Protokoll, also zum Beispiel die Acknowledgements, die innerhalb von 10 Mikrosekunden übertragen werden müssen. Das ist was, was man einfach nicht in Software machen kann, zumindest nicht mit diesem Mikrocontroller. Bluetooth ist hier nur der Vollständigkeit halber gelistet, wir haben da noch gar nichts reverse-engineert, aber es Antonio Vasquez ist tatsächlich daran am Arbeiten. Da werden wir also vielleicht was in der Zukunft sehen. Die aktuelle Situation ist, dass Espressif einen Closed-Source-WLAN-Stack mitliefert. Der implementiert das Protokoll, das ist größtenteils aus dem BSD-Kernel genommen. Und Espressif lizenziert die Binaries unter der Apache-Lizenz, die fertig kompilierten. Und die API ist über einen öffentlichen Header-File veröffentlicht. Die ist ziemlich gut dokumentiert und der Stack funktioniert auch sehr gut. Das müssen wir denen auf jeden Fall gewähren. Und kommt von Riviera Waves, von denen ist die Hardware lizenziert. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum sie das nicht veröffentlichen können, weil sie wahrscheinlich eine NDA unterschrieben haben von Riviera und daher nicht den Code veröffentlichen dürfen. Aber sie können wohl die Bibliotheken unter Apache veröffentlichen, das heißt, wir können sie legal reverse-engineeren, das wurde uns auch bestätigt. Genau, dann rede ich jetzt ein bisschen über unseren Reverse-Engineering-Arbeit. Also wir benutzen zwei verschiedene Methoden, statische Analyse und dynamische Analyse. In der statischen Analyse haben wir den Code und dekompilieren ihn und gucken uns das ziemlich genau im Detail an. Und die dynamische Analyse ist, wir führen den Code aus und gucken, was er tut. Genau, die dynamische Analyse ist dann aufgeteilt nochmal in einmal den Hardware-Teil, den wir auf dem echten ESP32 machen können und einmal das, was wir im Simulator emulieren können. So, ein bisschen eine Intro in Hardware Reverse Engineering. Wie interagieren wir eigentlich mit der Hardware? Das funktioniert alles über speichergemappte Input-Output-Daten und das ist nicht wirklich mit RAM oder ROM, sondern in dem Fall wird direkt mit den Peripherien interagiert. Das heißt, wenn wir in eine bestimmte Speicheradresse schreiben, können wir so die MAC-Adresse festlegen, mit der Pakete versendet werden. Und die Speicherkarte, die ist im Datenblatt veröffentlicht, aber da gibt es viele Einträge, die einfach komplett blank, also die sind reserviert, da steht einfach nicht, was drin ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige davon für die WLAN-Hardware verwendet werden. Und wir nennen solche Speicheradressen, nennen wir Hardware-Register, um zu finden, was jeder von diesen Hardware-Registern tut und wie wir sie benutzen können. So, für die statische Analyse benutzen wir GEDRA. Das ist eine Open-Source-Software, die von der NSA veröffentlicht ist und die kann das Assembly auseinander extrahieren. Und so zu einem abstrakteren Code ansehen, sodass man sie besser analysieren kann. Da sieht man auf der rechten Seite ein Beispiel davon, wozu der Code disassembled. Es ist nicht wirklich nutzbar, aber es ist immer noch viel besser als der Assembler selbst. Außerdem, das Instruction Set von dem ESP32, dieses Extensor, ist mittlerweile auch in GEDRA integriert. Das heißt, das macht das Ganze viel einfacher. Das war nicht so, als wir angefangen haben. Außerdem, Espressif hat nicht die Funktionsnamen aus diesem Binärblob extrahiert. Das heißt, wir haben tatsächlich zumindest eine sehr, sehr grobe Beschreibung davon, was jede Funktion tut. Und basierend darauf können wir grob ableiten, was die Hardware-Register tun. So, der zweite Ansatz ist die dynamische Analyse. Das machen wir jetzt auf echter Hardware. Wir kompilieren ein bisschen Code, der sich zum Beispiel mit einem Access Point verbindet und dann können wir Breakpoints hinzufügen in den interessanten Funktionen, die wir beim Reverse Engineering gefunden haben und können dann sehen, welche Werte da jetzt tatsächlich übertragen werden, also welche Pointer und sowas. Und dann können wir diese Funktionen selber auch aufrufen und sehen, was die Hardware tut. Ein Beispiel an der Stelle ist, wir können zum Beispiel einen JTAG-Debugger benutzen und Breakpoints in einzelnen Funktionen setzen und das gibt uns eine relativ tiefe Einsicht darin, wie die Funktion funktioniert. Und dann können wir einen WLAN-Dongle im Monitor-Mode benutzen, um all die Pakete zu empfangen, die in der Umgebung gesendet werden auch Pakete, die eigentlich gar nicht für diesen WLAN-Dongle gedacht sind, indem wir diesen Monitor-Mount benutzen. Das Problem damit ist, in der großen Stadt ist, es gibt eine Tonne andere Netzwerke in der Nähe. Das heißt, die bekommen wir auch alle. Und das ist tatsächlich ziemlich nervig, weil man weiß nicht, habe ich das Paket jetzt hier vom ESP32 gesendet, aber es gibt noch 8000 andere Pakete in der Luft. Dann weiß man nicht genau, ob der ESP32 jetzt was gesendet hat oder nicht. Und dafür habe ich ein Faraday Cage gebaut, also einen Faradayischen Käfig. Das Problem ist, dieser Faradaysche Käfig isoliert alle Funksignale von der Außenseite zur Innenseite. Viele Leute haben gesagt, pack es einfach in die Mikrowelle und mach die Mikrowelle nicht an, das ist relativ wichtig. Das Problem damit ist, dass die erstaunlich leckreich sind. Also da kommt viel raus, also man kann ein Telefon in der Mikrowelle immer noch erreichen, WLAN kommt auch noch durch, also das ist kein guter Ansatz. Deswegen habe ich den Faradayschen Käfig selber gebaut. Es ist erstmal eine Holzkiste und innen drin ist nochmal eine Holzkiste mit einem elektrisch leitenden Stoff drumherum und an der Tür ist der auch und der schließt auch miteinander ab, sodass es perfekt abschließt insgesamt. So, das Ding ist, man hat keine Kommunikation rein oder raus und man kann auch keine Kabel benutzen, weil dann würden die Funksignale in die Kupferkabel reinkuppeln. Das habe ich gelöst, indem ich Glasfaser-Lichtwellenleiter benutzt habe, um die Daten zu übertragen. Und dann ist die nächste Frage, wie kriegt man da Strom rein? Dafür könnte man sehr, sehr teure RF-Filter benutzen. Das wird zum Beispiel in MRIs in Krankenhäusern gemacht. Aber die sind tatsächlich auch auf dem Secondhand-Markt noch sehr teuer. Deswegen habe ich einfach eine große Autobatterie reingemacht und das funktioniert wunderbar. Die Gesamtkosten sind nur ein paar hundert Euro. Das kann man so direkt kaufen und kostet so wesentlich weniger Geld. Außerdem haben wir dynamische Analyse im Emulator. Das ist ziemlich ähnlich zur Hardware, aber es hat ein paar Nachteile. Man kann leider nur 2 Breakpoints setzen und es ist sehr hart, der Ausführung der Hardware zu folgen in der echten Hardware. Da müsste man wirklich teilweise durch ganze Routinen in einzelnen Schritten durchsteppen. Aber glücklicherweise hat Espressif einen QEMU-Fork. Das ist ein sehr beliebter Emulator. Da haben sie einen Klon von ihrer Hardware drin, aber nicht von der WLAN-Hardware. Und es gibt da tatsächlich eine Fork, die Teile von dieser WLAN-Funktionalität hinzufügt, sodass man zu einzelnen Access Points sich verbinden kann. Und von da haben wir dann weitergemacht, haben noch ein bisschen Logging hinzugefügt für die WLAN-Peripherie, sodass alle Zugriffe in eine Datei gelockt werden. Und wir haben ein Ausführungstracing hinzugefügt, wo der Zugriff auf jeden Hardware-Register vom WLAN die gesamte virtuelle Maschine stoppt und den aktuellen Callstack, also den Aufrufbaum, speichert, sodass man sofort sehen kann, welche Speicherregister zugegriffen wurden. Das war nicht sehr einfach zu implementieren, weil die Extensor-Instruktionen haben ein paar spezielle Besonderheiten, die das schwer machen.
For example, ja, okay, wir schauen uns hier nochmal an. Die emulierte Hardware ist nicht garantiert richtig. Es sind ein paar Annahmen, die wir für die Hardware gemacht haben, die wir hier teilen wollten. Und jetzt werde ich ein bisschen über die Ergebnisse reden, die wir da erhalten haben. Also im Allgemeinen macht die Hardware sehr viel Arbeit für uns. Wir müssen sie nur richtig konfigurieren. Und dann wird das den ganzen Funkteil für uns übernehmen. Auf der nächsten Folie gebe ich euch ein paar Beispiele dafür. Wenn du also ein Wi-Fi-Paket übertragen möchtest, dann machst du den Inhalt in den Speicher und dann schreibst du auf, wie du das Paket schicken möchtest, also wie lang es sein soll, mit welcher Rate du modulieren möchtest. Das schreibst du alles in Hardware-Register. Dann schreibst du die Adresse in Register, wohin du das schicken möchtest. Und jetzt sagst du der Hardware, jetzt kannst du den Funk losschicken. Und dann wartet die Hardware auf eine Übertragungsgelegenheit. Also man muss da keine Warteschleife drehen. Das macht die Hardware für dich. Und es wartet auf ein Bestätigungspaket. Also du musst nicht pullen, sondern das ist wirklich sehr bequem. Und wenn du Pakete empfangen möchtest, ist auch asynchron. Du hast eine verlinkte Liste und jeder Knoten zeigt auf einen Puffer und dort kannst du dann Pakete empfangen. Du kannst der Hardware sagen, jetzt kannst du anfangen, Dinge zu empfangen, und immer wenn die Hardware ein Paket empfängt, wird es an den Kopf dieser Liste schreiben und einen Interrupt schmeißen, eine Unterbrechung, und von da aus kannst du dann sozusagen die Sachen prozessieren. Weil die Wi-Fi-Hardware auf den nächsten Eintrag in der Linkliste zeigt, geht es dann weiter. Es ist sehr wichtig, dass wenn du ein Paket verarbeitet hast, dass du dann den Buffer rumrotieren musst. Ansonsten würde man viel Druck auf den Speicherverteiler setzen. Wenn du also dann ein Paket empfangen hast, dann schickst du ein Bestätigungspaket raus. Das muss innerhalb von 10 Mikrosekunden passieren. Also das ist quasi fast verpflichtend, dass die Hardware das macht, weil die Software zu langsam wäre. Aber die Hardware macht das tatsächlich, das ist gut für uns, weil das Wi-Fi-Interface, die Schnittstelle, hat dafür Filter. Also wenn du jedes Paket, was du in der Luft hast, prozessieren musst, dann müsstest du sehr viele Interrupts haben und sie viel CPU-Zeit würde für Pakete draufgehen, die du gar nicht haben willst. Und deswegen kann die Hardware die Empfangsfilter einstellen, basierend auf MAC-Adressen. Und dann wird die Hardware nur Pakete bearbeiten, die diesen Filtern entsprechen. Das schickt dann auch automatisch die Bestätigungspakete an die Übertragungen, sodass du dich darum nicht kümmern musst. In der letzten Woche haben wir dann auch angefangen, die Kryptografiebeschleunigung reverse zu engineeren, zum Beispiel WPA-Netzwerke. Die Hardware macht das netterweise auch für uns. Jedes Paket muss verschlüsselt und entschlüsselt werden. Wir müssen also im Wesentlichen den Schlüssel, mit dem man die Pakete entschlüsseln muss, den Algorithmus und die MAC-Adresse müssen wir uns speichern und den Key-Index müssen wir in einem Keyslot speichern. Und dann kannst du der Hardware sagen, wenn du diesen Keyslot benutzt, dann wird das Paket für dich verschlüsselt, bevor es abgeschickt wird. Das ist nett, weil das müssen wir dann nicht implementieren, diesen Teil des Kryptografie-Stacks. Und wenn wir Pakete empfangen, dann wird die MAC-Adresse, die du gespeichert hast, suchen, und wenn es eine findet, dann wird es automatisch den Inhalt des Paketes entschlüsseln, bevor du es dann wirklich im User-Space bekommst. Also zusammenfassend, die Hardware zur Software-Schnittstelle ist sehr, sehr gut designt. Und das ist sehr gut für ein asynchrones Interface. Jetzt, wo wir wissen, wie die Hardware funktioniert, brauchen wir einen MAC-Stack, also den höheren Teil, der die komplexeren Protokolle handelt. Also das Offensichtliche, was wir tun, ist, wir schauen, ob es da schon was Existierendes gibt. Es gibt nicht wirklich richtig portable Stacks, die sind meistens auf die Umgebung angepasst. Und das, was wir best gefunden haben, war zum Beispiel FreeBSD, das könnten wir einfach nutzen, oder vom Linux-Kernel, aber die sind schwierig zu portieren, wenn man nur sehr wenig Speicher hat in diesen kleinen Umgebungen, in denen wir uns befinden. Einen neuen Stack selber zu schreiben, würde sehr, sehr viel Arbeit machen, aber das haben wir dann halt gemacht. Das ist hier Ferris on Air, ein asynchroner IEEE-Stack in Rust geschrieben. Du kannst es in der GitHub-Organisation für ESB32 finden. Es unterstützt momentan nur den ESB32. Wir hatten noch keine anderen Chips bisher. Es benutzt ein modulares Interface als Design, sodass du verschiedene Operationsmodus wie Access Point, Mesh-Netzwerk unabhängig von unteren Teilen des Stacks betreiben kannst. Für den Moment haben wir nur das STA-Interface, aber das werden noch mehrere kommen. Wir wissen, dass das auf der Hardware möglich ist, und wir haben schon auf AWL angefangen. Wir wissen, dass das geht. Wir haben hier auf dem 2,5. OSI-Layer
some parts of Layer 2 and
zumindest für manche Teile vom Layer 2, und ansonsten haben wir die MAC-Hardware, die ich auch in Async Rust geschrieben habe. Das ist eine relativ einfache API. Man kann einfach sagen, hier ist ein Frame und ein paar Parameter und bitte senden, und dann einfach auf NAC warten. Und für das Empfangen ist es ziemlich eine ähnliche API. Und über Layer 2.5 wäre dann die Hardware-Handling von den Mac-Interfaces. Und dann von da wird dann mit dem IP-Stack geredet, meistens als Client beschrieben. Das ist in diesem Fall zum Beispiel Small-TCP oder ein Wrapped EmbassyNet, ein eingebettetes. So. Die Architektur davon sieht ungefähr so aus. Das sieht sehr kompliziert aus, aber es ist nicht so schlimm. Es ist gespiegelt in der Mitte, weil die Hardware tatsächlich mehrere von diesen Interfaces hat. Es kann auf mehreren Adressen auf Frames warten. Das heißt, wir haben zwei virtuelle Interfaces sozusagen. Und im Hintergrund haben wir diesen Mac-Task, der immer läuft. Und der wird jedes Frame empfangen, das die Hardware empfängt. Und dann gucken, ob es für Interface 0 oder Interface 1 ist. Wenn es für Interface 0 ist, dann geht es in Interface-Input von Interface 0, ansonsten Interface 1. Und das Interface-Input guckt sich dann das Frame nochmal an und guckt, hey, ist es ein Data-Frame für ein Netzwerk, zu dem ich verbindet bin? Wenn ja, dann wird das in die höheren Layer geroutet und das war's dann für das Frame. Oder wenn es irgendwie eine User-Operation ist oder sowas wie, hey, verbinde dich bitte mit folgendem Netzwerk da drüben, dann packen wir das alles in die User-Queue. Und wenn es für für die Hintergrundoperationen ist, also für Dinge wie das Netzwerk ist gerade schlecht, ich suche mir jetzt einen anderen AP für das Netzwerk, dann kommt das alles in die Hintergrund-Queue, die BG-Queue. Und das gilt dann als Interface-Task. Der blaue Pfeil unten bedeutet, dass der User-Control auch die Interface-Tasks kontrolliert. Also wenn der User sagt, verbinde dich jetzt mit diesem Netzwerk und das ist erfolgreich, dann würde der User-Control dem Interface-Task sagen, dass der Task erfolgreich war und dass wir verbunden sind. Und die gestrichelte Linie von den Higher Layers zum Interface-Task sagt, ist, wenn die Higher Layers ein Paket übertragen möchten, ein ausgehendes, dann wird das im Interface-Task als erstes ankommen, was es dann in DataFrame verpackt und dann an die Hardware weitergibt. Und ein großer Teil von dem, was da gemeinsam ist, ist es der Lower Mac-Teil. Das ist im Grunde direkt vom proprietären Stack übernommen, weil es da häufig benutzt wird, der Begriff. Und der Job ist, den Zugang zu diesem Medium zuzuteilen. Wir haben nur eine RF-Kette, also Antenne. Das heißt, wir können nur auf einem Kanal gleichzeitig sein, obwohl wir zwei Interfaces haben, die gerne auf unterschiedlichen Kanälen operieren würden. Also zum Beispiel Kanal 0 auf Kanal 2 und das andere Interface auf Kanal 3. Und das heißt, das hier ist ein dünner Layer zwischen den Hardware-Drivern und den Upper Macs, was größtenteils einfach nur Daten weitergibt und ein paar grobe Methoden implementiert, um das Handling einfacher zu machen. Und die Art, wie es diesen Zugriff zuteilt, ist mit Channel Locking. Und das heißt, wenn jetzt Interface 0 sagt, hey LMAC, kannst du bitte den Kanal auf Nummer Kanal 1 locken, dann würde der LMAC überprüfen, hey, ist der Kanal bereits gelockt? Und wenn er nicht gelockt ist, dann sagt er, okay, ja gut, hier, du hast jetzt eine Sperre für Kanal 1. Der ist jetzt gesperrt für dich. Und wird das dann im internen Status irgendwie so markieren. Und wenn dann Interface 1 kommt und sagt, hey LMAC, ich würde jetzt gerne den Kanal auf Kanal 2 festsperren, dann sagt er, nee, sorry, ist gerade schon gesperrt, kann ich dir nicht geben. Und dann, wenn Interface 0 irgendwann fertig ist und sich die Verbindung wieder trennt, dann wird er den Kanal wieder freigeben und dann kann er wieder benutzt werden. Wenn beide Interfaces sich auf den gleichen Kanal versuchen zu locken, dann funktioniert das. Sie können koexistieren, wenn es der gleiche Kanal ist. Okay, also wir haben bisher ein Stationsinterface implementiert, das heißt, wir können uns mit dem Access Point verbinden, wir können Netzwerke verbinden, wir können mit ihnen verbinden, wir können uns wieder die Verbindung wieder trennen und wir können User-Daten senden und empfangen. Das heißt, wenn uns der Nutzer Daten gibt, also das wäre dann Layer 3, dann können wir die weitergeben an den Access Point und wenn wir Daten empfangen, dann können wir sie an den höheren Layer weitergeben. Und verglichen mit dem proprietären Stack, was können wir noch nicht machen? Ja, ist schon ein bisschen was. Wir können keine Rate Selection machen, das heißt, wir würden immer bei der gleichen Rate senden. Das ist aktuell festgelegt bei 9 Megabit pro Sekunde, weil die Ratenselektion tatsächlich, die Algorithmen dafür sind ein ziemliches Rabbit Hole und kompliziert. Da gibt es einen Algorithmus vom Linux-Kernel. Und all die Features, die hier gelistet sind, werden vom proprietären Stack unterstützt, aber unterstützen wir noch nicht. Zum Beispiel der Long-Range-Mode, der ist spezifisch für Espressif-Hardware. Da haben sie eine spezielle Modulation gemacht, die ihnen erlaubt, Distanzen von über einem Kilometer zu erreichen, was ziemlich respektabel ist. So, für die zukünftige Arbeit würden wir gerne die noch fehlenden Features implementieren von der vorigen Folie. Wir würden gerne einen Access Point Mode implementieren und das AWDL, also der Verbindungslayer für AirDrop und AirPlay. Da gab ich letztes Jahr einen Lightning Talk drüber. Und dann könnte man vielleicht eine ESP32 für AirDrop benutzen, was ziemlich cool wäre. Dann Mesh-Netzwerkbetrieb, das ist eigentlich der Grund, warum wir dieses Projekt gestartet haben. Und man kann es benutzen mit Fine-Timing-Measurement, also Feinzeitmessung. Und das kann man vielleicht für Navigation benutzen, vielleicht ist es ja für die C3-Leute hier interessant.
Because we could go and,
weil wir könnten hier eventuell ESP32s überall im CCH verteilen und die würden dann als FTM-Antwort-Nodes agieren. Und wenn ein Gerät dann FTM sprechen kann und das mit mehreren von diesen ESPs machen kann, dann können wir mit den Zeitdifferenzen die grobe Distanz errechnen, was ungefähr akkurat zu 1 bis 2 Metern ist, und können so triangulieren, wo der Nutzer gerade ist. Das ist ein bisschen besser, als die RSSI zu benutzen, was C3NF bereits tut. Aber das wäre echt cool. Vielleicht haben wir das ja nächstes Jahr. Und außerdem, abseits vom Mac-Stack, wollen wir auch noch in andere Chips gucken. Ishwar hat sich schon den ESP32C3 angeguckt, also einen RISC-V-basierten ESP. Und die Hardware davon folgt eigentlich immer grob den gleichen Prinzipien, auch wenn sich die Adressen ändern. Und ein paar Dinge ändern sich und wurden hinzugefügt. Aber insgesamt sollte es möglich sein, das auf andere Chips zu portieren. Und das wäre auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ja, und wir würden außerdem jetzt ein paar Leuten danken. Als erstes SUS WPI, meinem Hackerspace, und außerdem Austin Conn, der hat den Extensor Support für Ghidra geschrieben. Außerdem würde ich gerne allen vom Nordeingang, also meinem Hackerspace, danken. Und ja, die haben mir eine Weile zugehört, über dieses Thema zu quatschen, und waren eine große Unterstützung bei der Erstellung von diesem Talk. Außerdem würde ich gerne dem Embassy und dem ESP-HAL-Projekt danken. Embassy ist ein eingebettetes Async-Framework für Rust, das richtig sehr, sehr cool ist. Und ESP-HAL im Grunde überträgt Support für den ESP32 in Rust. Ohne die hätte ich die ganzen Treiber nicht schreiben können und den oberen Stack. Und die waren lieb genug, alle Patches, die wir für die Hardware-Description geschrieben haben, zu mergen. Das heißt, im Grunde können wir jetzt auf der üblichen ESP-HAL fast den gesamten Treiber implementieren, so wie sie aktuell verfügbar ist. Und zuletzt möchten wir Espressif danken dafür, dass sie uns nicht verklagen und insgesamt eigentlich sehr cool sind mit diesem Thema, weil andere Firmen hätten uns wahrscheinlich schon lange verklagt, aber Espressif hat uns bestätigt, dass was wir tun legal ist und sehr, sehr nett von ihnen ist. Vielen lieben Dank.
And that would be.
Und damit danke fürs Zuhören.
Thank you so much. Suing someone into oblivion would be the perfect
band. Okay. Leute ins Oblivion verklagen wäre wahrscheinlich ein guter Bandname, aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit für Fragen. Aber erstmal vielleicht nochmal eine Runde Applaus, das war doch super, oder? So, wir haben jetzt 10 Minuten für Fragen. Ich würde mal starten mit einer Frage aus dem Internet, vom Signalengel. Ja, das Internet mag eure Arbeit sehr gerne tatsächlich, sehr cool. Ich starte mal mit einer etwas technischeren Frage. Jemand hat erwähnt, dass manche der ESP32-Modelle eine spezielle Antenne haben und ob es möglich wäre, irgendwie Antennenkabel zu benutzen anstatt des Faradayschen Käfigs. Ich habe da einen Blogpost drüber geschrieben. Ich habe es ausprobiert. und ich habe den EPIX-Connector auf dem ESP32 benutzt und den verbunden mit einem Verstärker, mit einem Dämpfer in der Mitte. Und das dann zu dem WLAN-Monitor-Dongle verbunden. Aber das Problem ist, dass tatsächlich leider doch genug Funksignale von außen reinlecken, dass das trotzdem ein Problem ist. Also selbst wenn man das Coax, da ein Coax-Kabel benutzt, sind da trotzdem Leckwellen. Ja, der Blogpost ist außerdem auch auf der Webseite verfügbar.
So, thank you. Please, microphone one.
Also danke, Mikrofon 1. Ihr habt über das, die Hardware geredet, dass sie RX-Filter hat. Scheiße.
Von diesen Empfangsfiltern, wie viel davon ist eigentlich in Hardware gegossen und wie viel ist vielleicht programmierbar als FPGA oder sowas? Habt ihr da ein paar Infos drüber? Ja, soweit wir wissen, ist das alles in Hardware und nicht reprogrammierbar. Und wir bekommen also nur die Filter, die du halt bekommst und können das nicht weiter programmieren. Sie haben das Design ursprünglich, soweit wir wissen, auf dem FPGA getestet. Also wir haben in libfy.a haben wir Referenzen zu FPGAs gefunden, aber die das WLAN-Peripherie ist tatsächlich, soweit wir wissen, alles in Silizium und der Filter ist nur über diese Adressen konfigurierbar und sonst können wir nichts konfigurieren.
Next question. Die nächste Frage bitte von Mikro 2. Ja, hi, danke, vielen Dank für diese großartige Arbeit. Ich wollte dieses Projekt, was ESP32-Hosting betreibt, wenn diese Leute diese Sachen machen, die kriegen den TCP/IP und MAC-Stack. Wie vergleicht eure Arbeit sich mit den Sachen, die dort gemacht wurden? Also wenn jemand in der Lage ist, ein leichtgewichtiges Linux auf einem ESP32 benutzen möchte, würde er auch diesen Stack bekommen. Soweit ich das weiß, wenn das Linux nur auf dem ESP32 S3 gelaufen ist, also nicht auf dem regulären ESP32, ja, das stimmt. Also du müsstest im Wesentlichen einen Linux-Treiber für das Wi-Fi schreiben und dann würdest du den Stack for free bekommen. Aber der ESP32 ist halt wirklich nicht dafür designed, Linux zu betreiben. Also technisch könntest du das tun, aber ich glaube, das ist nicht der beste Angriffsweg für das Problem. Und soweit ich weiß, ist das immer noch der proprietäre Stack. Ich weiß nicht, wie viel Speicher, RAM-Speicher du über hast, weil ich glaube, Linux wird davon schon ganz viel verbrauchen. Und vor zu betreiben mit dem Starship-Interface braucht 40 Kilobyte RAM. Du könntest sehr viel weniger verbrauchen mit Linux, aber es hat natürlich viel weniger Funktionalität. Ja, vielen lieben Dank. Danke für die Frage.
Over to microphone 3.
Okay, danke für die Frage. Ich gebe einmal weiter an Mikrofon 3. Gut, da die Espressiv-Leute anscheinend so nett und kooperativ sind, habt ihr vielleicht mal ganz nett gefragt nach irgendwie Zelldateien oder sowas? Ja, da gab es mal eine offenes Issue, wo sie gesagt haben, sie würden irgendwann Teile davon open sourcen, aber seitdem ist, glaube ich, bisher fast nichts veröffentlicht worden. Ja.
Number 4, your question.
Nummer 4, deine Frage. Wie lange hat der Prozess euch gedauert? Also wie, dass ihr so weit gekommen seid? Ich weiß nicht genau, wann hast du angefangen? Ja, ungefähr vor einem Jahr. Also ich habe das Projekt halt online gefunden, ungefähr vor einem Jahr. Er hat halt schon Senden und Empfang reverse engineert und ich bin dann einfach aufgestiegen. Aber ungefähr ein Jahr. Also ihr habt mit dem Hardware-Teil angefangen und dann mit der Software weitergemacht, ja? Ja, genau. Okay, dankeschön. Aber das ist natürlich kein Vollzeitjahr, ne? Ich habe auch andere Dinge in meinem Leben, die abgehen, also glücklicherweise.
Haben wir noch eine andere Frage aus dem Internet vielleicht? Ja, absolut. Manche Leute haben sich gefragt, ob es vielleicht irgendeine Hardware-Kalibrierung gibt oder sowas, ob es da irgendwie Binärblobs gibt. Und wenn ja, wie kann das in einer Open-Source-Lösung gemacht werden? Ja, RF-Tuning wird aktuell vom Binärblob gemacht. Da ist so PLL-Kalibrierung und solche Sachen und Phasenbalance und solche Dinge. Das ist unglaublich kompliziert. Irgendwie so 40.000 Speicherzugriffe ungefähr geschätzt. Und wir können das einfach den Hardware-Blob machen lassen, aber es ist natürlich ein interessantes Feld für Reverse Engineering in der Zukunft. Da gibt es ein Projekt, ref.ng, was Binärübersetzung zurück zu C erlaubt, möglicherweise. Das ist noch nicht ganz reif, aber hoffentlich erlaubt es uns in der Zukunft, genauer einzelne Teile davon in C zurück zu übersetzen, und das können wir vielleicht benutzen, um diesen Kalibrierungscode zu übersetzen.
Dann würde ich sagen, nochmal Nummer 4, bitte. Dankeschön für diesen großartigen Vortrag. Ich wollte fragen, ob ihr in der Lage wart, die Hardware zu debuggen von einem Wi-Fi-System oder nur den CPU-Teil. Ja, mit JTAG kannst du nur die CPU debuggen, aber das reicht aus, weil es schon hilft, weil man gucken kann, welche Register beschrieben werden. Also du hast leider keinen Zugriff auf die Wi-Fi-Hardware direkt. Dankeschön.
Danke, Nummer 3 bitte. Ja, ist euer Hardware-Stack kompatibel mit Open Wi-Fi, was eine andere Open Wi-Fi-Implementierung ist? Ja, ich habe tatsächlich eine meiner Abschlussthesen über Open Wi-Fi geschrieben. Das ist ein Stack, wo sie, da benutzen sie einen Linux-Stack für macOS und unterschiedliche Situationen, aber nein, es gibt eigentlich kein gemeinsames Interface zwischen den beiden. Der WLAN-Teil ist kompatibel. Das Luftinterface ist kompatibel sozusagen, ja.
Nummer 2, deine Frage bitte. Hi. Ihr habt ja die Arbeit auf dem originalen ESP32 gemacht. Wisst ihr zufällig, ob die anderen ESP32-Chips die gleiche Hardware benutzen? Also könnte man eure Arbeit auf diese anderen Chips anwenden, die es da schon gibt? Und die zweite Frage, würde das auch auf dem RISC-V basierten ESP32-Button, die ESP6? Nee, es ist nicht genau die gleiche Hardware, aber wir haben Hoffnung, dass es von der gleichen Firma lizenziert ist und deswegen dieselben Design-Pattern die gleichen sind, die Übertragungsslots, die Transmissions-Slots. Der C6 zum Beispiel unterstützt Wi-Fi 6, und dann müssen wir natürlich die Parameter dafür setzen. Also es wurde erweitert. Wir haben den Grund zu vermuten, dass wir die Basisfunktionalen rüber transferieren können. Die Anschlussfrage ist, habt ihr dann den Plan, das weiter zu unterstützen? Und ja, in der Zukunft, das auf jeden Fall wollen wir machen.
Gibt es noch weitere Fragen aus dem Cyberspace? Ja. Entschuldigt mich bitte, falls ich diesen Namen gerade nicht korrekt, wird sich das nicht richtig weitergebe. Aber ist der Etherway gebunden an FreeRTOS oder würde es auch ohne das funktionieren?
Ist die Etherway bound to FreeRTOS?
Ist das Etherway gebunden an FreeRTOS? Aber es läuft ja nicht auf FreeRTOS. Es ist ja eigentlich basierend auf Embassy. Es ist eigentlich Rust-spezifisch. Wir mussten irgendwann entscheiden, wie wir den Mac-Stack dafür bauen, und haben uns gegen C entschieden, weil für C existiert bereits der proprietäre Stack, und den werden Leute wahrscheinlich benutzen. Der ist WLAN-zertifiziert und was weiß ich alles. Und stattdessen habe ich mich entschieden, es in Rust zu schreiben. Auch weil ich einfach das Rust-Ökosystem für den ESP32 sehr mag. Und das ist aktuell gebunden an Embassy, weil es Async benutzt. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr nützliches Feature. Es ist eine sehr schöne Art, einen WLAN-Stack zu implementieren, weil mit diesem Asynchronen kann man einige Features implementieren, die sonst eine Hölle von Callbacks wären. Und deswegen ist es daran gebunden.
Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Am Miro 4. Ja, hi. Gab es Ansätze, den Chip zu öffnen und Wireshark zu benutzen, um mehr Informationen zu finden? Ja, wir haben aber nicht besonders viel nützliche Informationen rausgefunden. Wir haben vom Reverse Engineering mehr Informationen rausgefunden. Ich glaube nicht, dass wir das hätten nutzen können.
Thank you so much for your talk.
Gut, danke. danke, danke, danke für euren Talk und auch für eure Zeit, alle diese Fragen zu beantworten. Ein weiterer warmer Applaus für die beiden. Dankeschön.